ARD.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
Das ist eure tägliche Podcast-Dosis über die Tour de France. Nach jeder Etappe reden wir darüber, was war und was kommen wird. Und es wird auch eine Menge kommen, aber es war auch einiges. Herzlich willkommen aus Valence. Es hat aufgehört zu regnen fast. Und wir haben heute sozusagen den Valence-Akt gesehen. Den letzten Massensprint, der gar nicht so viel Masse hatte bei dieser Tour, weil es einen Sturz gab, genau 1000 Meter vor dem Ziel. Da sind viele Sprinter ausgebremst worden, nur einer nicht. Jonathan Milan hat diese Etappe gewonnen und sich nicht nur darüber gefreut. Und darüber reden wir in dieser Runde. Fabian Wegmann, unser ARD-Experte, ist hier.
Moin Moritz.
Unser Radioreporter Holger Gersker.
Hallo.
Michael Ostermann stand direkt im Ziel für Sportschau.de.
Hallo Moritz.
Und ich bin Moritz Kasseleit, ich stand direkt neben ihm. Und wir haben uns das gemeinsam angeguckt und haben uns, wir sind rausgegangen aus unserem kleinen Übertragungswagen mit der festen Annahme, gleich kommen hier 100 Radsportler angesprintet und standen an der Strecke und haben uns gewundert, hoppla. Das sind ja ganz schön wenige jetzt. Also wir haben den Sturz sozusagen nicht in echt gesehen. Im Nachhinein uns ihn natürlich angeguckt. Können wir darüber was sagen? Was ist passiert, Fabian?
Also wenn ich nur das Ergebnis sehe, dann müsste es Alexis Reynard gewesen sein. Also Kilometermarke und Sprint wird angezogen und Cofidis Fahrer, also ich glaube, er ist das gewesen, weil er kam als 16. noch ins Ziel. Fährt am bei Picknickpost NL vorbei und fährt in Pavel Bittner rein. Also ja, er ist keine große Welle gefahren, aber er ist ihm sehr nah gekommen. Und Bittner war bei Lund am Hinterrad und dadurch, dass Alexis Reynard ihm so nah kam, hat er sich links dann aufgehängt. Also er konnte gar nicht, die Lücke war so klein, dass sie sich touchiert haben. Ja, und dann auf einer regennasser Fahrbahn ist er dann zu Fall gekommen und dadurch sind halt einige auch zu Fall gekommen. Also unter anderem auch
Benjamin Gemay,
genau, war dabei. Pascal Ackermann war dabei und es waren, glaube ich, insgesamt 10 Fahrer involviert.
Es gab fast so eine Art Barriere, ne? Also ja. so eine Grenze, ja, die
gezogen wurde. Ja. Eigentlich gab es dann zwei Sturzherde irgendwann mal links an der Bande, weil da dann irgendwie die Kettenreaktion war und rechts natürlich auch, weil dann sowas passiert hat.
Tim Merlier hatte super viel Glück. Der hat noch gebremst und dann ging vor ihm eine Lücke auf und dann ist er nur so leicht reingefahren. Also der ist nicht gestürzt, aber war trotzdem raus. Ja.
Genau. Was ist denn, also klar, Regen ist unangenehm, also für die Zuschauer natürlich auch, die haben sich die Stimmung trotzdem nicht nehmen lassen hier.
Nee.
Es ist glatt auf den Straßen. Was kommt noch dazu in so einer Sprintvorbereitung? Was erschwert der Regen noch?
Ja, die Sicht natürlich auch, das ist auch eine Sache. Und dann, wenn man bremst, rutscht man sofort weg auf diesen weißen Streifen, hast du überhaupt keine Chance, ne? Wenn da irgendwas vor dir ist und du mal leicht die Bremse antickst. Und deswegen haben wir auch zwei Sturzherde dann im Endeffekt gehabt. Links, die hatten überhaupt keine Chance, die sind dann gestürzt. Aber rechts, die haben dann einmal die Bremse angetippt und dann stürzen die. Und warum kommt's so? Weil, ich meine, das war der wahrscheinlich letzte Möglichkeit für alle Sprinter, hier was zu reißen. Und dementsprechend halten die natürlich auch alle rein.
Ja, und Jonathan Milan hat sich dann wirklich sehr, sehr doll gefreut. Ich finde, es war auch ein super Beispiel für den Radsport als Teamsportart, ne? Weil er dann nachher auch sich sehr niedlich wirklich bedankt hat bei seinen Teamkameraden und sagte, ohne die hätte ich das hier nicht geschafft. Die haben mich über die Berge geschleppt, ohne die wäre ich niemals hier.
Es gab ja auch das tolle Bild von Captain America.
Ja, von, genau.
Quinn Simmons, der, ich weiß gar nicht, wer links und rechts neben ihm war, ich habe es jetzt nicht, aber zwei Teamkollegen waren neben ihm und die haben einfach nur auf ihn drauf gezeigt, so als wenn er gesagt haben, hier, dem habt ihr alles zu verdanken. Und das war mehr oder weniger auch so. Also der hat die ganze Etappe heute Wolle genommen. Auch als Milan mal zwischendurch an der Bergwertung abgehämmt war, hinterher hat er sich zurückfallen lassen.
Ja, aber da hat er zwischendurch auch, vielleicht hatten die auch keinen Funk, aber da war mal für 5 Kilometer sehr, sehr großes Erstaunen, dass der mit seinem mal weiter Tempo fährt. Was machen die denn da?
Ja. Aber der, also das der haben sie dann aber gut super gelöst. Stark heute. Also der brutal ist der gefahren.
Ja, und es war eben nicht nur der Etappensieg. Michael, du hast ja die Pressekonferenz ja gerade nochmal angeguckt, denn das war ein großer Schritt Richtung grünes Trikot. Wenn er diese Etappe heute nicht gewonnen hätte und die Punkte nicht geholt hätte, wäre es schwer geworden gegen Pogacar, der ihm auf den Fersen lag. Jetzt hat er ein ganz gutes Polster, sodass man sagen kann, das müsste eigentlich reichen.
Ja, also ja, er braucht, sollte. Also das Problem ist ja Paris,
ja. Ne?
Dass man eben nicht weiß, was da passiert. Und sie müssen halt versuchen, möglichst viele Punkte in den Zwischensprints jetzt in den Alpen noch zu sammeln, wenn das geht.
Die sind aber relativ am Anfang.
Die sind relativ am Anfang, da müssen sie es zusammenhalten. Ich glaube, also der Vorsprung ist komfortabel, aber es ist noch nicht 100% sicher. Und er hat gesagt, gerade in der Pressekonferenz, Tadej Pogacar ist so eine Art Rockstar des Radsports und da muss man erstmal abwarten, ob der nicht vielleicht auch den Ehrgeiz entwickelt, diese Punkte sich da auch noch zu holen. Ja, also nach menschlichem Ermessen würde ich sagen, ist es, wäre aber es auch
richtig. Aber lass uns doch mal rechnen. Wenn Pogacar so weiterfährt, das glaube ich ihm. Ja, das glaube ich ihm, dass er hat sich bisher immer aus diesen Zwischensprints rausgehalten, er wird es weiter tun.
Das denke ich auch.
Okay, 72 Punkte Vorsprung. Es gibt 20 Punkte für die beiden möglichen Etappensiege in den Alpen für Pogacar, dann sind es immer noch 32. Samstag gehe ich davon aus, spielen beide keine Rolle. Und dann 32 Punkte in Paris, dafür müsste er gewinnen.
Etappe gewinnen, ja.
Dann müsste er die Etappe gewinnen. Aber
er muss auch die beiden Alpenetappen gewinnen.
Ja,
genau.
Nur dann.
Ja.
Und deswegen glaube ich, dass das reicht. Aber wenn es Jonathan Milan heute gegangen wäre wie Tim Merlier und er wäre leer ausgegangen, es wären wirklich nur diese 22 Punkte Vorsprung, dann wäre es Pogacar, glaube ich.
Gut, ja. Also Holger kann rechnen, ich nicht, aber
ich glaube,
nein, aber es ist also ne, ja.
Es
also,
ist natürlich
der
möglich.
Der Vorsprung ist schon komfortabel, es ist aber theoretisch halt noch möglich und ne?
Ja, und deswegen haben sie sich, glaube ich, auch so tierisch gefreut. Das war ja, ging schon mehr über die Freude hinaus als über den Etappensieg, weil sie gemerkt haben, das brauchten wir heute unbedingt.
Ja, ja, genau. Also den mussten sie haben, weil sonst wäre es nochmal richtig eng geworden. So ist es jetzt relativ komfortabel. Und ich wollte aber auch nochmal sagen, also Jonathan Milan hat auch nochmal gesagt, die haben wirklich von Kilometer Null an gearbeitet heute. Ja, die haben wirklich, das geht bis auf den letzten Kilometer, 159 Kilometer haben die für mich gearbeitet. Ja, und am Ende war es kein Leadout mehr, weil es so chaotisch war. Das musste er dann alleine regeln. Aber bis dahin hat das Team, als er zurückgefallen war, ihn wieder rangebracht. Sie haben Van Aerts Attacke am zweiten Anstieg, das haben sie wieder zugefahren, das Loch. Also das ist wirklich, auch in den Bergen haben sie ihm Leute zur Seite gestellt, die ihn sozusagen über diesen Parcours irgendwie gebracht haben. Das ist Mannschaftssport und das sieht man im Radsport leider. Also man sieht immer einen über den Zielstrich fahren und die Arme hochreißen und man vergisst, wie viel Arbeit der anderen dafür verantwortlich ist, dass der das am Ende machen kann. Und das war heute ein Paradebeispiel dafür. Und am Ende ist das grüne Trikot dann auch das Verdienst der 7 Kollegen, die er da an seiner Seite hat.
Und noch eins, was mir bei Milan gefällt oder was ich heute das erste Mal wirklich so extrem gesehen habe, wie oft er auf den letzten 400 Metern zwischen im Sitzen und im Stehen sprinten hin und her wechseln kann. Also jeder hat ja seinen eigenen Stil, aber er beherrscht beides. Das heißt, er war schon im Stehen, konnte dann nochmal runter, als er dann auch ein bisschen Windschatten hatte an dritter Stelle, dann wieder im Stehen gesprintet und er hat nie einen Geschwindigkeitsverlust dabei, weil der Vorgang von, das weiß Fabian ja besser, von Aufstehen zu Sitzen nimmt dir normalerweise Geschwindigkeit, aber er kriegt das hin. Und das ist schon faszinierend zu beobachten gewesen heute.
Ist das
der
etwas, kommt von der Bahn,
ne? 4000
Meter, das ist genau sein Ding, also diese extrem hohen Wattzahlen über dann die letzten 4 Minuten dann in so einem Sprint. Kann er da hochhalten.
Ja. Und er hat auch gesagt, er war in den Kreisverkehren, wir haben das ja gesehen, also die linke Seite von den Fahrern aus gesehen war der kürzere Weg und er ist 2-3 Mal irgendwie rechts gefahren und sagte selber, ich musste immer wieder ransprinten, das kostet Energie und trotzdem kann er, ja, es war dann ein kleineres Feld in Anführungsstrichen, wer weiß, wie das wirklich gewesen wäre, wenn dann alle gekommen wären, ob er da nicht zu viele Körner verbraucht hätte, aber insgesamt ist er, glaube ich, hier schon der stärkste Sprinter, das kann man schon sagen. Tim Merlier ist ungefähr auf Augenhöhe, das konnten wir heute leider nicht gucken, wie dessen Form noch ist oder wie dessen Kraft noch ist nach den Strapazen bis hierhin. Das wäre schön gewesen eigentlich für uns, so wirklich das Duell Mano a Mano.
Der M&M-Sprint. Darf ich glaube ich gar nicht sagen.
Es gibt auch Smarties.
Ja, da hätten wir fast noch einen Sturz gesehen. Arnaud Delis, der hat sich nämlich schön bei Milan aufgehängt. So 150 oder 200 vor Ziel. Das war richtig, richtig knapp. Und deswegen ist auch Delis so weit nach hinten gekommen und Jody Moyes, super Sprint gefahren. Also der ist war schneller hinterher als Milan, aber gut, die Ziellinie ist da, wo sie ist. Ist hinterher noch an Milan, genau, ist hinterher daran vorbeigegangen, an Milan noch vorbeigefahren, also auch ganz stark gefahren.
Ja. Ja, also fast der erste Etappensieg für die deutsche Red Bull-Mannschaft, aber eben nur fast. Über die reden wir natürlich gleich mit Blick auf morgen. Hören wir mal Phil Bauhaus, der wie Pascal Ackermann ausgebremst worden ist von diesem Sturz, einen Kilometer vor dem Ziel?
Nee, ich war tatsächlich der Letzte, der noch durchgekommen ist. Also der Sturz war direkt vor mir links und ich hatte Glück, dass dann die Personen und die Räder nach links gerutscht sind und ich konnte rechts dann noch vorbei. Ja, ist... War schon sehr, sehr rutschig, ja.
Haben Sie bei dem Tempo gesehen können, woran es gelegen hat, wie das zustande gekommen ist?
Nee, keine Ahnung. Die Kreisverkehre vorher bin ich auch schon mal ein bisschen weggerutscht mit dem Hinterrad. Also ich hatte schon großen Respekt. Ja, ich hoffe, alle sind einigermaßen gesund und ja, ich bin froh, dass ich jetzt auf dem Rad geblieben bin.
Und Phil Bauhaus will natürlich Paris erreichen, das hat er im vergangenen Jahr nicht schaffen können. Und das war wirklich, ich habe es ja eingangs beschrieben, Michael und ich standen 75 Meter vor dem Ziel und wir wussten von diesem Sturz nicht, haben natürlich dann die Ahnung gehabt, okay, da muss irgendwas passiert sein und dann stehst du da, mal gucken, wer jetzt alles kommt. Okay, Pogacar, dem scheint es gut zu gehen, nichts passiert. Dann kam irgendwann Florian Lipowitz, scheint auch gut durchgekommen zu sein. Hast du Vingegaard gesehen? Das habe ich nicht gesehen. Ja, der ist vorbeigefahren gerade eben. Also das war eigentlich ganz
Roglic witzig. Roglic kam dann noch später irgendwie, aber sah auch gut aus. Also den hat es auch nicht erwischt. Insofern, ja.
Wir waren mal in der typischen Zuschauerperspektive heute hier.
Und plötzlich gab es einen Sprinter schon vorher mal. Der auf der Strecke war ein Radfahrer, der auch irgendwie im Sprint ankam. Und ich dachte, ist da einer ausgerissen, als ich den da sah, die Bilder nicht gesehen hat. Und der ist dann aber auf der Ziellinie von der Polizei sehr rabiat, also um nicht zu sagen, den haben sie einfach vom Rad geschubst und der hatte richtig Tempo drauf auch. Dem geht sicherlich nicht so gut, aber ich frage mich auch, was in den Köpfen solcher Menschen vorgeht, die meinen, diese Bühne für ihre eigene Show zu nutzen. Wir hatten das in Toulouse schon einmal, wo einer kurz bevor die Fahrer dann ins Ziel kamen, über die Strecke gerannt ist, ja, und ich weiß, es lässt sich wahrscheinlich nicht alles verhindern, aber natürlich muss der ASO das zu denken geben als Tourveranstalter, dass da jetzt schon zum zweiten Mal jemand auf der Strecke rumturnt, kurz bevor die Fahrer kommen. Ja.
Ich hatte hier heute das Gefühl, ungewöhnlich viel, weiß nicht ihr, wenn ihr das im Fenster geguckt habt, am Zielstrich, ungefühlig viel Polizei, Militärpräsenz. Normalerweise würde man sagen, Macron kommt, der war aber schon da, genau wie der Premierminister, der Innenminister und die Sportministerin. Ich bin gar nicht sicher, ob die nicht vielleicht irgendwas aufgefangen haben, nach dem Motto, die Etappe versuchen wir jetzt mal zu stören gegen Ende. Und das deswegen, das war pure Spekulation, logischerweise. Aber irgendwas war hier komisch heute.
Ja, Flitzer gibt es im Fußball auch.
Ja, es ist eine Open-Air-Veranstaltung. Der Zielbereich ist zugänglich für alle, da wird keiner kontrolliert. Und das kannst du natürlich nicht komplett verhindern.
Ja, aber mit dem Fahrrad über die Bande, wo überall Leute stehen, das ist jetzt was anderes als ein Fußgänger, der einfach sich nur drüber hechten muss. Aber ein Fahrrad muss man ja drüber heben. Der muss Helfer gehabt haben eigentlich, ne? Weil sonst schafft man es nicht. Und wenn der schon früher, also wo kommt man, Gitter sind glaube ich jetzt hier auf den letzten 3 Kilometern in der Stadt, da muss man ja irgendwo davor schon, das hat er nicht gemacht. Also das...
Ja, dann hätten sie ihn wohl wahrscheinlich schon vorher gecasht. Also
genau.
Wir wollen das jetzt nicht dramatisieren, ne? Darum geht's nicht. Es ist halt auffällig gewesen, dass da jetzt eben zum zweiten Mal jemand versucht hat, das für seine eigene Show zu nutzen. Und solange das ist nur das, ist ja gut. Dann ist es nicht schön, aber es passiert halt auch nichts, außer ihm selbst.
Dem geht's nicht gut, glaube ich jetzt. Florian Lipowitz, haben wir erwähnt, ist ins Ziel gerollt, wurde aufgehalten von diesem Sturz innerhalb der Sprintzone. Das heißt, es gibt keine andere Zeit als die des Tagessiegers. Und er war ganz erleichtert, dass dieser Tag ein Ende nimmt.
Ja, ich bin einfach froh, dass der Tag vorbei ist. Super schade zu sehen, dass am Ende wieder ein Sturz passiert ist. Aber ja, ich hoffe, dass sich keiner größer verletzt hat und alle von unserem Team sind zum Glück durchgekommen und ja, ab morgen dann wieder die Berge und ja, ich hoffe, die Beine sind dann gut.
Berge und Kälte, wie kommen Sie mit beidem klar?
Mit Kälte komme ich normalerweise schon klar, aber ich habe das Wetter noch nicht gecheckt. Regnet es morgen oder? Okay, ja. Aber ja, da muss jeder durch und deshalb, ja, mal schauen.
Also unser Kollege Bernd Arnold war heute der Wetterfrosch für Florian Lipowitz. Morgen wird es echt kalt. Also da oben in 2300 Meter Höhe unter 10 Grad mit Regen, das ist schon echt
ein Problem. Ja, also der Schlussanstieg ist gar nicht das Problem.
Ja, die Abfahrt
davor, ne? Davor fahren die ja auch schon zweimal so hoch. Das ist auf 2000 Meter, das ist eher das Problem. Ja, also wenn es jetzt am Schlussanstieg anfängt zu regnen und das sind dann hinterher im Ziel 10 Grad und es regnet, das merkst du nicht, wenn du Vollgas da hochfährst. Und das machen die ja. Ne? Ja. Also das ist nicht das Schlimme. Aber wenn es den ganzen Tag schon regnet und wenn Col de la Madeleine drüber fährst und dann in die Abfahrt reingehst, das ist eher das, was dann die Körner zieht.
Ja, wir haben mal ein paar Schlagzeilen vorbereitet. So könnte der Tag morgen sein.
Temperatursturz in den Alpen. Lipowitz bleibt eiskalt.
Ja, und?
Hoffentlich stürzt morgen nur die Temperatur.
Oder?
Regen und 8 Grad. Das ist der Albtraum.
Oder?
Kälte in den Alpen. Lipowitz muss sich warm anziehen.
Oder?
Das ist der Gipfel. Lipowitz bleibt oben dran.
Oder so.
Wer gewinnt die Lotterie auf dem Lose-Pass?
Tja, das erfahren wir morgen. Wir haben uns mal schlau gemacht bei den deutschen Fahrern, wie die sich so vorbereiten auf die Kälte und was sie dagegen tun können. Wir hören, muss kurz überlegen, Nils Purdet, Phil Bauhaus, Jonas Rutsch und Pascal Ackermann.
Oh, gar nicht groß. Ich meine, jetzt hatten wir schon ein paar Tage, die extrem warm waren. Da haben wir uns kaltes Wasser und Eis in den Nacken gekippt oder über den Kopf gekippt. So eine kleine Erkältung bleibt nie aus. Jetzt morgen wird es dann extrem kalt. Auch am Tourmalet war es oben nur 10 Grad. Dann in die Abfahrt rein mit dem Nebel. Unten war es dann auch extrem kalt.
Es geht ja in beide Richtungen. Ich meine, wir haben extreme Hitze teilweise gehabt hier. Und dann eben, wenn die Temperatur dann runterstürzt, ist es natürlich nochmal eine zusätzliche Belastung für den Körper. Wir haben ein prominentes Beispiel jetzt gestern gehabt mit Mathieu van der Poel, der nach Hause fahren musste. Ich selbst habe ja auch einen Ausläufer davon vor ein paar Tagen zur Spur gekommen mit Magen-Darm. Ich meine, wir alle bewegen uns hier am Limit des Menschenmöglichen. Und dementsprechend muss man da schon auch dann gerade gegen Ende von der Tour gucken, dass alles einfach on point ist mit Recovery und Geschichten. Und dass man da natürlich auch auf so banale Dinge wie Hände desinfizieren und sowas Acht gibt, ne, weil man ist einfach anfälliger.
Ja, da kann man sich nicht groß vor schützen. Man hofft natürlich immer, dass man ohne Erkältung durchkommt, aber ja, so ganz schützen kann man sich nicht.
Ja, am Ende haben wir eigentlich ja nur die Kleidung, die wir tragen und dann wird es für Regen vielleicht dann eine Regenjacke, die man noch drüber zieht. Es ist auch immer berghoch, ist natürlich extrem warm eigentlich, weil man dann am Limit fährt und bergab wird es dann extrem kalt, von daher ja, es ist echt nicht schön.
Ich glaube, dass viele Fahrer schon am Limit waren, erkältungstechnisch, und viele haben es auch schon hinter sich. Und ich glaube, wenn man die letzten Tage schon ein bisschen erkältet war, dann macht es kein Problem, weil dann ändert sich nichts.
Für mich persönlich könnte es eher vom Vorteil sein, weil ich ja ein bisschen schwerer bin und ein bisschen mehr Fett habe als die Bergfahrer, dass die vielleicht ein bisschen mehr drunter leiden und dann, dass vielleicht die eine oder andere Minute vorne langsamer gefahren wird.
Für die Topfahrer vorne ist natürlich viel, viel härter. Die müssen jeden Tag die maximale Leistung bringen. Wir können immer noch sagen, wir gehen mal einen Tag ins Gruppetto und ein bisschen sparen, aber die Jungs vorne, die müssen auf jeden Fall mehr drauf achten wie wir hinten.
Ja, generell ist nicht schön und ist sehr unangenehm.
Hast du die Kälte gemocht, Fabian?
Nee, überhaupt nicht. Also ich, einen Tag ging das immer, also gemocht habe ich es nie, aber ich habe auch Rennen im Regen gewonnen. Polenrundfahrt zum Beispiel auch, auch so ein Sprintberg hoch, ganz eklig. Aber ich, am nächsten Tag war ich dann immer, waren meine Muskeln immer zu. Ich habe immer, hab mich immer schlecht gefühlt am nächsten Tag. Die Beine haben dann nicht gerollt.
Nicht so viel Fett.
Ja, aber so ein Pogacar zum Beispiel, dem macht das auch nichts aus. Ne? Ich meine, der ist ja jetzt auch nicht dick, aber es gibt schon Leute, denen das die Kälte mehr macht und manche weniger. Also ich hatte zum Beispiel immer, kriege ganz schnell kalte Hände, kalte Füße. Wenn man Pogacar sich anguckt, der hat nie Handschuhe an, nie. Der wird auch morgen wieder ohne Unterhemd da am Start stehen und keine Handschuhe an.
Ja, wobei er eben selber in der Pressekonferenz das auch gefragt wurde, dann sagt, nee, also eigentlich macht ihm das nichts aus, aber er merkt, je älter er wird, desto angenehmer findet er die Wärme.
Irgendwie heute so das Gefühl und auch gestern so richtig entspannt lächeln tut er gerade.
Nee,
nicht. Vielleicht ist nur so ein Gefühl.
Ich habe vor Jahren, als er das hier auftauchte und das erste Mal irgendwie dann wirklich die Tour gewann, so dass man wusste, er geht als Favorit auch ins Rennen. Da war er dann aber so der Kannibale mit dem Lausbubengesicht, habe ich glaube ich damals irgendwie geschrieben, aber er wirkt, ich habe es auch gestern geschrieben, er wirkt ein bisschen reifer, auch nicht mehr, also man hatte früher den Eindruck, er nimmt das alles so als Spiel. Das ist hier alles, ne, das hat er auch selber gesagt, hey, das muss ja Spaß machen, das ist ein Spiel und irgendwie, wir fahren hier eigentlich nur Rad und das ist irgendwie, muss ja Spaß machen. Das ist in diesem Jahr das erste Mal ein bisschen anders. Ich glaube, er hat auch durch die Niederlagen, die er erlitten hat, zum Beispiel am Col de la Lose, auch Dinge gelernt, wie das bei Sportlern ja oft so ist, dass die durch ihre Niederlagen vor allen Dingen lernen. Und auch wie er, also er wurde heute verschiedene Dinge gefragt, die nicht nur, hey Tadej, du bist der überragende Fahrradfahrer bist, sondern es ging ihm dann auch darum, um die Menschenrechtslage in den Vereinigten Arabischen Emiraten, dessen Trikot er irgendwie fährt und so weiter.
Und was hat er dazu?
Und da, das hat er schön umschifft, also er hat gesagt, es ist ja toll, dass er also auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten fahren immer mehr Leute Rad und das ist super, dass wir das irgendwie machen und dieses, ne, das für die Volksgesundheit da sozusagen was tun und es sind alles, die Leute sind, fahren immer mehr Leute, fahren mit, wenn wir da sind und unseren so eine Ausfahrt machen mit Radsportfans in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ich will das jetzt auch gar nicht vertiefen mit Sportswashing und so, das ist, würde hier den Rahmen sprengen. Aber das merkt er natürlich auch. Und er fühlt, also er, ich habe das Gefühl, er ist so ein bisschen mehr das, was man früher der Patron genannt hat. Ne, also Ino, Merckx und so, er wächst jetzt langsam in diese Rolle. Er ist vielleicht noch nicht ganz da, aber er ist jetzt schon so der Anführer
aber hier. Das meine ich gar nicht gerade. Also ich fand, die letzten zwei Tage hatte ich so das Gefühl, wenn er auf dem Podium ist. Da ist er nicht so...
die Erkältung kommt sicherlich dazu.
Also insgesamt, da ist er einfach so, der war die, bis vor zwei Tagen ist er da immer hochgegangen, hat immer noch einen Witz gemacht und jetzt heute auch, als er Milan ist, hat er so hingegangen, ey Johnny, gut so... ich glaube, vielleicht macht er sich auch einfach nur Gedanken, war nur ein Gefühl, keine Ahnung.
Naja, das ist ja eine Beobachtung. Er wirkt die letzten Tage, teile ich die Beobachtung auch ein bisschen angenockt vielleicht. Er war auch mit dicker Wollmütze eben auf der Tribüne. Also das
dicke Jacke so. Kann natürlich auch sein, dass da ein bisschen was, dass er da Angst vor hat, dass da irgendwas rauskommt. Aber wie gesagt,
er hatte ja schon ein bisschen Halsschmerzen und Schnupfen, das hat er ja auch schon gesagt. Und er sagte, es ist eigentlich besser jetzt, aber natürlich ist das Wetter jetzt irgendwie ideal dafür, sich gleich das nochmal einzufangen. Das macht sicherlich nicht besser. Ja, das mag auch eine gewisse Anspannung sein, aber ich habe so insgesamt die ganze Zeit schon das Gefühl, er ist nicht mehr ganz so...
Er flirtet nicht mit jeder Kamera.
Genau.
Was macht früher hat er ja das auch noch getan, angesichts von heftigen Niederlagen, damals über den Galibier und dann bevor es dann in der Nähe von Briançon hochging und er 3 Minuten verlor auf Vingegaard, hat er unten im Tal auch noch nett gelächelt und so weiter. Das macht er nicht mehr. Aber es ist vielleicht auch eine Frage des Alters und der Reife.
Vielleicht, genau. Und vielleicht macht er sich auch tatsächlich noch ein bisschen Sorgen, weil wenn das so läuft wie am Bontoux, sie werden es versuchen. Also Wismar wird es versuchen. Die werden ihn in die Mangel nehmen, so gut es geht, und versuchen, ihn sehr früh zu isolieren, um dann zu hoffen, dass er irgendwann doch mal bricht. Aber
Sie
müssen es probieren.
Und morgen, Holger, die schwerste aller Etappen.
Mit 5500 Höhenmetern. Und das Ganze wird natürlich noch schwerer durch das, was wir gerade besprochen haben, durch das Wetter. Der Umstand, dass es im Prinzip gar nicht flach ist, dass es im Prinzip kaum Phasen gibt, wo man sagen kann, jetzt mal 20 Kilometer so ein bisschen Rhythmus finden und auch die Sache mit Regenjacken holen, Regenjacken weg. Es gibt nichts Flaches. Also insgesamt sind es 170 Kilometer, 70 davon gehen berghoch. Also kategorisiert hoch auf diese drei Berge. Glandon sind 21,7 und dann der Madeleine sind knapp 20 und der Schlussanstieg auf den Lose sind über 26, hat auch eine Abfahrt ein bisschen dazwischen. Dieser letzte Pass ist in Summe gar nicht so schwer. Es ist das Dach der Tour, aber er ist unfassbar unrhythmisch. Es gibt so viele steile Passagen. Es gibt oben an diesem Altiport, wo vor zwei Jahren das Ziel war, wo Felix Gall gewonnen hat, da gibt es eine Abfahrt mal plötzlich von 500 Metern und das bricht natürlich komplett den Rhythmus und danach kommt ein ganz steiles Stück am Beginn dieses letzten Hiebs auf dieser Straße, die erst vor 5 Jahren gebaut wurde und das ist der letzte Anstieg und da ist man vorher schon erfroren gewesen zweimal und das macht es zur schwersten Etappe. Also das ist auch eine der schwersten Etappen, wenn man mal die letzten Jahre betrachtet, finde ich.
Und es geht diesmal von der anderen Seite hoch, also anders als in den letzten beiden Jahren oder letzten beiden Male, als es über diese kleine, schmale Fahrradstraße hochging. Dieses Mal, also beim letzten Mal waren sie oben und dann ist Felix Gall noch runtergefahren zu diesem Flugfeld. Da kommen sie dieses Mal vorbei und dann geht es von dieser Seite dann hoch.
Ziel war vor 5 Jahren auch oben,
ja, aber
sind sie von der anderen Seite von Mosinos gekommen.
Ja. Also es wird morgen ein hammerharter Tag, auch für die Sprinter, Fabian. Wie machen die das eigentlich? Die wissen ja irgendwann, okay, wir haben jetzt unser Gruppetto. Sagt denn jemand, ihr müsst in dieser Geschwindigkeit da hochfahren, damit ihr am Ende die Karenzzeit einhaltet?
Also man kann ja ungefähr die Karenzzeit schon mal ausrechnen. Ne? Also grob mal, wenn die sagen, fahren mittleren Schnitt, dann dürfen wir so und so viel verlieren und dann rechnen sie runter, wie viel dürfen wir an jedem Berg verlieren. Die wissen auch, wie schnell die ungefähr berghoch fahren. Und dann fahren die halt ja ihr Tempo berghoch. Man kann ungefähr sagen, pro Kilometer können sie eine Minute verlieren und dann runter und auf dem Flachen, das was halt runter geht und flach ist, fahren die genauso schnell wie vorne. Da ist Vollgas-Radrennen, das hat nichts mit Gruppetto zu tun. Nur wenn es dann wieder berghoch geht, probieren die sich halt da so ein bisschen einzubremsen.
Bin mal gespannt.
Und wichtig ist, gerade hier so Milan oder der will ja natürlich, der muss in Paris jetzt ankommen.
Ja,
der hat fast sicher das Trikot, der muss aber ankommen. Ich meine, der hat eine super starke Mannschaft und das Ziel von denen kann ja jetzt nur sein, den irgendwie mit allen Mann da reinzubringen, weil alles andere wäre ja, ob sie dann, gut, vielleicht noch mit Quinn Simmons auf der vorletzten Etappe mal was machen können, aber das ist dann nochmal andere Sache. Aber die nächsten zwei Tage müssen sie gucken, dass sie den ins Ziel kriegen und da werden dann Helfer abgestellt, ja.
Und ich bin gespannt, welche Sprinter morgen überhaupt noch am Start stehen werden, ne? Also ob wirklich alle sind, Binyan Gmaier haben wir gesehen, ist angeschlagen zumindest, da wissen wir jetzt nicht, wie es ihm geht.
Der hat die linke Hand, ich weiß gar nicht.
Die Motivation, am letzten Tag in Paris noch einen Sprint zu haben, ist halt dieses Jahr im Zweifel nicht da. Und jetzt hast du natürlich dann schon den Gedanken vielleicht, wofür mache ich das hier eigentlich noch?
Einhändig ist er in Ziel gefahren, ne? Geh mal.
Ja, so viel sind es ja auch. Per Timmerlier muss man gucken, ob er sich das antut. Andererseits hat die Mannschaft ja auch noch auch Ziele. Also die wollen natürlich Samstag gewinnen bei Jordi Meus, der heute Zweiter war. Der wird gebraucht, weil heute ja auch Danny van Poppel, der Vater geworden ist, nicht mehr da ist. Also das ist ja Red Bull. Und der wird im Flachen sicher, oder im Flachen, in Anführung, am Samstag nochmal gebraucht. Und deswegen, also Pascal Ackermann muss man sicherlich mal gucken, ob er morgen da ist. Aber viel mehr Sprinter gibt es ja gar nicht mehr.
Ja.
Krone wegen.
Wir müssen aufhören, die bauen hier die Treppe ab.
Ja, ich will nur eine Sache kannst du noch auflösen zum Schluss, weil wir gestern auch mal Nils Pullet gesprochen hatten und seine Ansagen vorne im Feld auf dem Weg zum Vent Ventoux. Und dass das ja auch durchaus für Kontroversen gesorgt hat. Er hat sich heute dazu geäußert und das mal erklärt, warum er da so scharfe Worte gefunden hatte gegen einige Fahrer.
Oh, einfach, ganz einfach. Ich meine, vorne waren drei Mann vorne weg, die hatten 1:20, das Feld stand still. Tade und ich haben für eine Pinkelpause angehalten und dann haben die Jungs nur gewartet, bis Tade wieder im Feld war, was gut ist. Aber dadurch haben natürlich auch noch 40, 50 andere Fahrer angehalten und wenn dann vorne wieder attackiert wird, so habe ich gelernt in meinen 10 Jahren jetzt mittlerweile, dass dann erstmal nicht attackiert wird. Und vorne haben sie dann einfach weiter attackiert. Das ist vielleicht jetzt eine neue Regel im Radsport.
Ja, also sie haben auf Pogacar, aufs Gelbe haben sie noch gewartet, aber auf die anderen nicht mehr. Und das stimmt schon, das ist natürlich nicht die feine Art. Nur irgendwann müssen die anderen auch wiederkommen. Ne? Wenn man einen Plan als Team hat und sagt, man will unbedingt in die Gruppe, man kann nicht auf jeden, dann hat immer jedes oder irgendein Team hat dann immer jemanden, irgendwas, der anhält. Und dann darf keiner attackieren, geht natürlich auch nicht. Ich kann aber absolut verstehen. Also die Situation, klar, wenn da noch 50 Leute stehen, die fangen an zu attackieren, ist nicht ganz so fein. Aber ja, gut. Also
es war ganz interessant.
Der weil Druck ja ist groß Vorwürfe, bei der Tour.
Die Vorwürfe sind ja, ne, also die Vorwürfe gerade im französischen Fernsehen, Thomas Vöckler hat sich geäußert, das sei arrogant und das Auftreten sei abscheulich, genau. So, das ist sicherlich einen drüber und oder sogar zwei, aber Pogacar wurde damit auch gerade irgendwie in der Pressekonferenz konfrontiert und hat dann halt auch gesagt, ja, wir wollen hier die Tour de France gewinnen. So, und manche Leute sollten einfach die Klappe halten. Also auch da merkst du, er wird immer wieder mit solchen Dingern jetzt konfrontiert und das war in den letzten Jahren anders. Also er kriegt jetzt schon härtere Fragen gestellt. Es wird irgendwie, die Kontroversen fangen an und so und du merkst, das arbeitet auch in ihm. Total interessant zu beobachten, finde ich. Auch wenn ich die Vorwürfe von Thomas Vöckler da ehrlich gesagt daneben fand. Ja, also
auf jeden Fall wissen wir
natürlich jetzt, am Fernseher sieht das dann natürlich erstmal so aus. Nils Polit schnauzt da irgendwelche Leute zusammen, die auch Radrennen fahren. So sieht es ja im ersten Moment aus, aber da muss man dann, glaube ich, auch ein bisschen erstmal nach Erklärungen fragen, bevor man dann
Und die haben wir jetzt, die Erklärung. Ach, genau. Und wir müssen auch sagen, wir sind in der dritten Tourwoche. Da ist, sind alle so ein bisschen angenorgt und vielleicht reden man auch vielleicht anders als, als am dritten Tag. So, ne? Das ist, mag ja auch sein. Morgen freuen wir uns sehr. Super hammerharte Königsetappe in den Alpen. Drei Berge der höchsten Kategorie mit Zielankunft auf dem Losepass. Und ihr seid im ersten live dabei. Und danach treffen wir uns einfach wieder in diese Runde und sprechen über das, was war.
Das ist immer eine schöne Idee.
Im Tourfunk, den hört ihr in der ARD Audiothek. Bewertet uns gerne, abonniert uns gerne, empfehlt uns weiter. Und schreibt uns auch gerne an tourfunk@sportschau.de. Also, schöne Grüße aus dem Regen von Valence und bis morgen. Ciao.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.